Herzlich willkommen zum täglichen Sportpodcast am 5.9.2020. Wir starten direkt mit Fußball und mit der Nations League. Da gebe ich kurz nur die Ergebnisse durch. Italien und Bosnien trennen sich 1-0. Niederlande besiegt Polen mit 1-0. Österreich besiegt Norwegen mit 2-1. Rumänien und Nordirland trennen sich unentschieden 1-1. Schottland und Israel genau das gleiche. Slowakei verliert gegen Tschechien mit 1-3. Kasachstan gewinnt gegen Litauen mit 2-0. Und Weißrussland verliert gegen Albanien mit 2-0. Kleine Anekdote zu Tschechien. Da gab es jetzt leider innerhalb des Betreuerteams einen positiven Corona-Fall. Die Mannschaft befindet sich komplett in Quarantäne. Was das für die Abreise aus Slowakei bedeutet, was das für den Mannschaftsbetrieb bedeutet, sprich die Spieler, ob die dahin fliegen, wieder zurück in ihre eigenen Länder fliegen dürfen und so weiter, ist noch unklar. Auf jeden Fall ist sowas nie gut und da kann man nur gute Besserung wünschen. Kommen wir direkt zu den Transfer-News. Der Wechsel von Kai Havertz zu Chelsea ist fix. Der Nationalspieler reiste am Freitagmorgen vom DFB-Quartier ab, um seinen Medizincheck zu verenden. Bei den Blues unterschrieb der teuerste Deutsche einen 5-Jahres-Vertrag. Das Gesamtpaket wird um die 100 Millionen kosten. Und damit hat Chelsea jetzt schon Ziyech, Werner, Chilwell, Silva verpflichtet. Jetzt kommt noch Kai Havertz. Saar von Nizza, ehemaliger Nizza-Innenverteidiger, wurde ebenfalls ablösefrei verpflichtet, soll aber eher ausgeliehen werden, um woanders Spielpraxis zu sammeln. Silva wird dafür sehr wahrscheinlich Stamm spielen. Und jetzt hat man eine neue Achse im Sturm. Timo Werner wird sehr wahrscheinlich Abraham vorne ersetzen. Tammy Abraham wurde eher aus der Not raus zum absoluten Stammstürmer. Lampard konnte in der ersten Saison keinen Wechsel tätigen durch eine Transfersperre. Abraham war aber vorher ausgeliehen, ich glaube zu Aston Villa, kam dann zurück zu Chelsea, wurde zum Stammstürmer, hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Aber für das Spielprinzip von Chelsea, dieses schnelle Spielen, wird Werner sehr wahrscheinlich besser funktionieren. Laut Sportbild hat Werner auch ein Angebot von Manchester City abgelehnt. Sprich, er wird nicht zu Pep Guardiola gehen oder wollte nicht zu Pep Guardiola gehen. Allerdings, wenn man unbedingt Werner und damit auf schnelle Konter spielen möchte, ist der Transfer von Havertz natürlich komplett, steht auf einer anderen Karte. Havertz ist ja ein Spielmacher, der viel mit dem Ball anfangen kann, der Spiel aufbauen kann. Aber keiner, der in so einem klassischen Kontersystem funktioniert. Das ähnliche geht für Ziyech, der mit 30 Millionen der billigste Spieler von den drei war. Chilwell wurde auch noch verpflichtet, fast vergessen aufzunehmen. Chilwell ist ein Linksverteidiger von Leicester, der kam. Wird dann links Azpilicueta ersetzen. Chelsea möchte auch noch Kepa loswerden im Tor, gerne gegen Donnarumma tauschen. Wird wohl nichts. Ziyech, auch ein sehr flexibler Spieler, meistens auf dem Flügel findbar. Mit Pulisic könnt ihr gemeinsam im Sturm Pulisic, Werner und Ziyech auflaufen. Kai Havertz dann dahinter. Kanté möchte auch wieder eine Chance haben unter Frank Lampard, weil er mal der absolute Stammspieler einer der besten Spieler der Welt war bei der Weltfußballerauswahl. Kanté kam dort in die Top 11. Aber unter Frank Lampard spielt er keine große Rolle mehr. Aber Frank Lampard hat beim Transfer von Kai Havertz eine große Rolle gespielt. Er hat ihn über 10 Mal angerufen und Kai Havertz unbedingt davon überzeugen wollen, an die Stamford Bridge zu wechseln. Hat es auch geschafft. Und jetzt spielt Havertz an die Stamford Bridge. 80 Millionen sind auf jeden Fall schon mal sicher, die Leverkusen kriegen wird. Plus Add-ons, Premier League, Champions League und sowas, 10 Millionen. Und nochmal 10 Millionen Nachzahlungen, die auch noch in den kommenden Jahren nach Leverkusen fließen werden. Das erstmal zum Transfer. Ceballos bleibt bei Arsenal für ein weiteres Jahr auf Leihbasis. Unter Mikel Arteta entwickelte sich der Mittelfeldspieler zu einer wichtigen Stütze. Ja, Ceballos, der 27-jährige Mittelfeldspieler, der sich sehr gut mit Arteta versteht, hat noch einen Vertrag bei Real Madrid. Real Madrid ist damit der 13. Abgang in diesem Sommer. Als Prinzip von Real ist, denke ich mal, aktuell recht offensichtlich. Simon Reynier und Diaz, der unter anderem jetzt bei AC Mailand ist, möchte jüngere Talente aufbauen, beziehungsweise vor anderen Vereinen aufbauen lassen und dann bei sich selber spielen lassen. Ceballos gehört da sicherlich nicht dazu, der ist schon 27, Hat allerdings noch, glaube ich, bis 2024 Vertrag. Da ist einfach das Prinzip, dass man versucht, dass er durch höhere Leistungen höhere Marktwerte erhält und man nächstes Jahr dann vielleicht, wenn es dem Verein wieder finanziell besser geht, verkaufen kann für einen höheren Preis. Das ist das Prinzip, da er hat. Und da sieht dann keine Chance, sie dann möchte ihn nicht bei sich haben, beziehungsweise wird ihn nicht spielen lassen. Deswegen macht dieser Transfer für beide Seiten Sinn. Suárez und Juventus Turin sind sich auch grundsätzlich einig. Suárez versucht jetzt seinen Vertrag in Barcelona aufzulösen und damit ablösefrei zu der alten Dame wechseln zu können, noch in diesem Sommer und dann im Sturm Gonzalo Higuaín ersetzen zu können. Für die größten News hat gestern Lionel Messi gesorgt. Der Lionel Messi wird in Barcelona bleiben. Wie im Interview gegenüber Goal sagt, wäre er wechselbereit gewesen. Allerdings darf Messi den Verein nicht verlassen. Das machte Barca-Präsident Bartomeu ihm klar. Den hat er auch sehr stark kritisiert. Ich komme jetzt mal ein paar einige Aussagen, die er gesagt hat in diesem Interview. Ich habe immer gesagt, hier meine Karriere beenden zu wollen. Dass ich weiter ein wettbewerbsfähiges Projekt haben will, das Titel gewinnt und den Mythos Barcelona befestigt. Und in Wahrheit gab es für lange Zeit kein Projekt oder sonst irgendwas. Sie machen halbe Sachen und ließen viel Zeit sinnlos verstreichen. Damit meint er den Präsident Bartomeu und den ganzen Vorstand. Was eine sehr harte Aussage war. Er spricht auch an, dass er gerne jüngere Spieler um sich herum gehabt hätte. Schaut man sich mal die Verpflichtung von Bartomeu und Barcelona an. Sind da wirklich viele ältere Spieler bei. Letztes Jahr hat man sich ja für Griezmann statt Neymar entschieden. Der Griezmann auch schon 29 mittlerweile. Und ich kann jetzt auch kurz ein paar andere Beispiele noch aufrufen. Um jetzt mal kurz hier die Transfers aufzulisten. Man hat Pjanic gegen Arthur getauscht. Pjanic ja auch schon in die Jahre gekommen ist, kann man ja mehr sagen. 30 Jahre gegen Arthur, der gerade mal 24 ist, ein junges Talent, welches man da eigentlich hatte. Hat man natürlich gemacht, um das Financial Fair Play zu tauschen. Für Pjanic hat man 72 Millionen bekommen, warte mal. Für Arthur hat man 72 Millionen bekommen, für Pjanic hat man 60 Millionen ausgegeben. Da wollten beide Vereine sich was Gutes tun bezüglich des Financial Fair Plays. Gehen wir direkt weiter. Letztes Jahr hat man dann Griezmann verpflichtet, 29 mittlerweile. Frankie de Jong, guter Deal, 23 noch. Neto 31, Braithwaite 29 und so weiter. Gehen wir noch ein Jahr weiter zurück. Da hat man Malcolm verpflichtet, 23, nie durchgestartet. Lenglet, definitiv im Nachhinein kann man sagen, ein guter Transfer, 36 Millionen. Gehörte zu den Spielern, die auf keinen Fall Barcelona verlassen durften, beziehungsweise in diesem Sommer verlassen dürfen. Arthur, auch für 31 Millionen geholt, hat man gut Profit mitgemacht. Vidal, auch ein etwas älterer Spieler. Und dann blickt man natürlich aus Sicht von Barcelona, denke ich mal, nicht gern in das Jahr 2017, 18 zurück. Wo man Neymar gehen lassen hat für 222 Millionen. Und dann 387 Millionen für Coutinho, Dembélé, Paulinho, Semedo, Deulofeu, Mina, Malon und Samper ausgegeben hat. Coutinho jetzt wieder zurück, hat seinen Urlaub früher beendet, um unter Koeman wieder durchzustarten. Es sieht eher so aus, als ob er Barcelona nicht verlassen wird in diesem Sommer, sondern jetzt unter Koeman eine zweite Chance bekommt. Dembélé, absolut gesetzt, gehörte nicht unbedingt zum unverkäuften Spielern. Beim guten Angebot darf er Barcelona verlassen. Das liegt doch, denke ich mal, an seiner Verhaltensweise, die er teilweise an den Tag legt, die nicht wirklich gut ankommt. Paulinho, ja, schon lange nicht mehr bei Barcelona unter Vertrag. Für 40 Millionen kommt, für 40 Millionen wieder nach China gegangen. Semedo, 36 Millionen, auch ein solider Transfer. Deulofeu, Mina, Malon, alles nicht wirklich gut gewesen. Kommen wir jetzt noch über ein paar Aussagen von Messi zu sprechen. Der Präsident hat das ganze Jahr gesagt, ich könnte am Ende sagen, über meine Zukunft entscheiden. Doch plötzlich brachten sie den Faktenspiel, dass ich die Klausel vor dem 10. Juni hätte ziehen müssen. Aber zu diesem Zeitpunkt waren wir noch mitten in der Saison. Das ist der einzige Grund, warum ich bei dem Verein bleiben werde. Weil mir der Präsident gesagt hat, dass der einzige Weg die Zahlung der 7 Millionen Euro Klausel ist. Und das ist unmöglich. Damit spricht er diese bekannte Klausel an. Messi hat ja per Fax vor knapp 2 Wochen gerne seinen Wechselwunsch geäußert gegenüber Barcelona, die haben auf diese Klausel bestanden. Messi hat darauf bestanden, dass die hätte verlängert werden müssen, da die Saison zu diesem Zeitpunkt lief, hat er in diesem Interview gesagt. Betont allerdings noch eine andere Aussage: Ich würde nie gegen Barca vor Gericht ziehen, weil es der Club ist, dem ich alles zu verdanken habe. Zudem hätte sich seine Familie für einen Verbleib in Barcelona stark gemacht und ihn so überzeugt davon zu bleiben. Als mein Wunsch, den Verein zu verlassen, meiner Kinder und meiner Vormittag war es ein absolutes Drama. Die ganze Familie begann zu weinen, genau. Ja. Also entwickelte sich das auch zu Hause zum Drama. Vielleicht war es am Ende auch ein schlagfertiges Argument, nicht vor Gericht zu ziehen, weil die Firma hier auch ein wichtiger Punkt ist für ihn im Leben, dass er diese glücklich stellen möchte. Und wenn diese Barcelona nicht verlassen möchte, dann wird er sie auch nicht verlassen. Damit ist dieses Drama zu Ende rund um Lionel Messi. Für Messi wird es dann sehr wahrscheinlich, wenn sich jetzt nicht viel tut. Die Frage ist, ob Bartomeu hat er angeblich gesagt gegenüber Medienvertreter, aber er hatte nicht gesagt, aber es kam durch Medien an die Öffentlichkeit, dass er zurücktritt. Wenn Messi öffentlich sagt, dass er bleiben wird, hat er jetzt gemacht. Die Frage ist, ob er jetzt wirklich zurücktritt. Dann ist auch vorstellbar, dass Messi wirklich seine Karriere in Barcelona beendet. Wird er es nicht tun, dann wird Messi sehr wahrscheinlich nächstes Jahr wirklich dann ablösefrei. Sein Vertrag läuft 2021 aus. In Richtung Manchester oder woanders hinwechseln. Felix Groß hat einen Vertrag bei Eintracht Braunschweig überschrieben, nach 4,5 Jahren bei Union Berlin. Weghorst plant nicht mit dem Wechsel, betont allerdings, dass ein Abgang möglich ist, wenn ein Angebot für jede Seite passt. Ich will Wout Weghorst, der absolute Stammspieler im System von Wolfsburg ist, der immer seine Tore geschossen hat, der auch immer da war, wenn man ihn brauchte, sowohl international als auch national, zu den besten Stürmern in der Bundesliga zählt, könnte den Verein verlassen, wenn ein gutes Angebot kommt. Mamas Wechsel nach Köln ist am Medizincheck gescheitert. Er fiel am Freitag durch den Medizincheck und wird damit nicht von Köln verpflichtet. Update zu Tour de France, das war es erstmal mit Fußball. Bei der 7. Etappe von Millionaire Lavaux gewann Wout van Aert zum zweiten Mal in Folge vor Edvald Boasenhagen und Brian Cocquard. In der Gesamtwertung führt Yates vor Roglic, vor Martin, der jetzt neuerdings Dritter ist. Auf Platz 4 befinden sich Egan Aller, Bernal Gomez und auf Platz 5 Tom Dudin. Das war es erstmal mit der Tour de France. Kommen wir jetzt auf die US Open zu sprechen und dann auch gleich auf drei deutsche Partien. Zum einen Medvedev besiegt O'Connell mit 3 zu 0. Erstmal jetzt ein paar andere Ergebnisse. Andy Murray musste sich mit 3 zu 0 in der dritten Runde verabschieden gegen Ogawley Sam, dem kanadischen Talent. Serena Williams im Achtelfinale nach dem Sieg über Gosuian. Osaka besiegt Kostyuk mit 2 zu 1. Jetzt kommen wir direkt zur deutschen Spielerin. Die einzige, die noch im Turnier ist, Angelique Kerber besiegt Lee mit 2 zu 0, 6-3, 6-4 in Sätzen. Hat er öfters Breakpunkte liegen lassen, Lee auch, hat aber sehr konzentriert gespielt. Viele lange Ballwechsel. Der Aufschlag der zweite war sehr gut. Sie hat die langen Readies so angenommen, hat Geduld bewiesen, hat aber auch, ja, öfters gezeigt, dass sie auch Risikobereitschaft hat, sprich auch in wichtigen Momenten einfach mal Risiko geht und zeigt, dass sie trotzdem die bessere Spielerin ist. Jetzt im Achtelfinale verdientermaßen. Zverev ist auch eine Runde weiter. Alex Zverev, die deutsche Nummer 1, besiegt den Franzosen Manarino mit 3 zu 1. Im Vorfeld gab es da noch Probleme. Manarino hatte mit einem französischen Spieler, der Pierre genau, um genau zu sein, der vor dem Turnier als Corona-positiv gemeldet wurde, Kontakt. Hat aber schon zwei Spiele gemacht zuvor. Und auf einmal hat er keine Erlaubnis von der Stadt New York bekommen zu spielen. Dann wurde das Spiel von 20 Uhr deutscher Zeit auf 23 Uhr deutscher Zeit gespielt, verlegt. Und am Ende wurde es dann doch gespielt. 6-7, genau, 6-7, 6-4, 6-2, 6-2 hieß es am Ende. Knapp unter 3 Stunden. Am Ende hatte Manarino auch noch Schmerzen, konnte kaum zu Ende spielen. Zverev war Anfang mit Riesenproblemen. 7 Doppelfehler in Satz 1, 40% der Second Serve Points nur gewonnen, 26 Unforced Errors in Satz 1, danach wurde immer stärker, kein Doppelfehler mehr im Vergleich, danach hatte er überhaupt noch 4 Stück gehabt, er hatte am Ende 11, 7 davon in Satz 1, weniger Unforced Errors, viel mehr Winners und dann am Ende hatte sich die letzten zwei Sätze noch deutlich gesteigert, 6-2, 6-2. Der erste Aufschlag kam zu 70% ins Feld, das war vorher noch um die 50. 3 von 4 Breakpoints überstand, 44 Second Return Points gewonnen. Und am Ende steht er verdient im Achtelfinale. Tsitsipas ist noch gegen Kovacs geflogen. Zverev wird jetzt erstmal noch mit dem Davichov-Fokina einen, ja, auf dem Papier schwächeren Spieler vor der Brust haben, den er besiegen muss. Dann Kovac Und dann könnt ihr schon im Halbfinale stehen. Aber Schritt mit Schritt nach Schritt. Und deswegen jetzt erstmal aufs Achtelfinalspiel konzentrieren. Aufs Achtelfinalspiel konnte sich Jan Schuf nicht konzentrieren, denn er flog gegen Novak Djokovic raus. 6-3, 6-3, 6-1 hieß am Ende aus Sicht der Serbiers. Souveräner Austritt von Novak, der danach auf der Pressekonferenz sauer war über den Mannarino-Vorfall. Aber Struff hatte keine Chance, er hat gesagt, er hatte ein paar gute Spiele gehabt, jetzt bei News Open, ist am Ende zufrieden. Hat natürlich auch Pech, irgendwie Djokovic schon so früh zu begegnen als ungesetzter Spieler. Das steht auf dem anderen Blatt. Wie weit er gekommen wäre, hätte er ein anderes Bracket gehabt. Genau, kommen wir jetzt zur NBA. Ja Morant ist Rookie of the Year mit 99 von 100 möglichen Erststimmen. Verdient von Memphis Grizzlies am Pick 3, glaube ich, gezogen worden, gedraftet. Hat sie auf Platz 8 geführt am Ende ohne das Play-In-Game, ohne allgemein. Ja, genau, ohne das Play-In-Game wären sie ja auch in den NBA Playoffs gewesen. In Runde 1 dann gegen Los Angeles Lakers. Das war jetzt nicht der Fall durch dieses Play-In-Game, wo die. Ah ne, am Ende wurden sie doch 9. Entschuldigung, am Ende wurden sie 9. Aber trotzdem, genau. Hätten sie vielleicht noch gegen die Lakers gespielt, unter anderen Umständen. Sagen wir es einfach mal so. 99 von 100 Erststimmen erhalten, die andere hat natürlich Zion bekommen. Und damit verdient Rookie of the Year. Aus deutscher Sicht eine andere Meldung. Monte Sorel ist Sixth Man of the Year. Die Aufregung auf Social Media ist sehr groß, dass Dennis Schröder diesen Pokal hätte kriegen müssen. Der Meinung bin ich tatsächlich auch. Man muss sich einfach so überlegen, was wären die Oklahoma City Thunders ohne Dennis Schröder, was wären die Los Angeles Clippers ohne Monte Sorel? Monte Sorel ist defensiv keine gute Option. Defensiv wird er oft outplayed. Offensiv, klar, gibt er die Punkte, aber die Clippers hätten sehr wahrscheinlich einen ähnlichen Rekord ohne Monte Sorel gehabt. Oklahoma City Thunders hätte sehr wahrscheinlich Probleme gehabt, die Playoffs zu erreichen ohne Dennis Schröder, welcher ein Topscorer, welcher der beste Scorer war, glaube ich, sogar allgemein aus dem Team. Gemeinsam mit Shay und CP überragend harmoniert hat. Die Aufregung ist verdientermaßen sehr groß auf Social Media. Lou Williams stand auch noch zur Wahl. Der wollte ja schon zweifache MVP, hat die Trophäe auch an Monte Sorel gegeben. Am Ende wird man daran nichts ändern können, wie viele Erststimmen er erhalten hat, das wurde noch gar nicht veröffentlicht. Wie knapp es am Ende war, das wissen wir also zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Die Tabelle ist noch nicht veröffentlicht. Wird in den nächsten Tagen auch noch erscheinen. Und damit ist Monte Sorel Sixth Man of the Year und leider nicht Dennis Schröder, der diese Auszeichnung verdient gehabt hätte. Die Toronto Raptors besiegen die Boston Celtics mit 104 zu 103. 10-Punkte-Führung zur Halbzeit schon für Boston, aber am Ende treten die Raptors mal auf, weil der Dreier einfach gefallen ist. In Halbzeit 1 ist er nicht gefallen. Lowry stand teilweise 2 von 18, was die Dreier in dieser Serie angeht. Ich meine, Van Vliet 7 von 30 und am Ende ist der Dreier bei Van Vliet sehr gut gefallen, 25 Punkte. Siakam auch mit. Der hat gar nicht mehr Dreier versucht, er ist einfach, hat den Korb sehr hart attackiert, hat es auch gut gemacht. Aber was mir bei dieser Serie groß auffällt, ist einfach, dass die beiden Big Mans in Form von Gasol und Ibaka keine große Rolle in dieser Serie spielen. Kyle Lowry hat 46 Minuten von 48 möglichen Minuten gespielt. Da kommen wir gleich bei den Bucks noch drauf zu sprechen, was die Minuten-Restriction angeht. 31 Punkte aufgelegt. Kemba Walker aus Sicht von Boston mit 29 wichtigen Punkten. Jaylen Brown hatte Siakam wirklich in der ersten Halbzeit und auch bei der zweiten Halbzeit zum größten Teil wieder guten Griff. Siakam am Ende mit 16 Punkten, 6 von 15 aus dem Feld. Brown im Gegenzug 9 von 15 aus dem Feld. Sehr gute Wurfquoten. 19 Punkte zu Rebounds. Überragende Statistik für Jaylen Brown. Und einfach wie er Siakam in dieser Serie ganz ruhig bleibt, ist schon krass. Am Ende, kurz vor Schluss, gab es einen schönen Pass von Kemba Walker auf Daniel Theis, den Pass via Dank vollendet. 103 zu 101 stand es dann zwischenzeitlich genau. 0,5 Sekunden auf die Uhr. Kyle wollte einen Spielzug auf Siakam oder von Fleet spielen, die den Wurf dann reintrollen von der Dreierlinie. Sieht er aber, dass OG Anunoby auf der linken Seite komplett frei ist. Pass rüber. OG Anunoby nimmt den Wurf mit 0,5 Sekunden auf der Uhr, sprich ein Catch-and-Shoot-Dreier. Und er setzt und die Toronto Raptors vor kurzem auf 2-1 statt 3-0. Was sehr wahrscheinlich schon das Ende der Serie bedeutet hätte. Die Raptors sind nicht gestark, wie man es vermutet. Es sieht zu einem Siakam, dass er von Jaylen Brown sehr stark geschwächt wird, indem er einfach sehr gut verteidigt wird. Siakam mit, wie gesagt, 16 Punkten nur in dieser Serie allgemein ziemlich am Untertauchen. Und natürlich, dass Kawhi Leonard, wie man aktuell merkt, sehr fehlt. Siakam hat man gedacht, in der Regular Season wäre dieser Spieler, welcher diesen Schritt machen kann und diesen Schritt in die Fußstapfen von Kawhi machen kann. Kann er, wie gesagt, wie man bisher sieht, nicht. Und wenn er es nicht kann, braucht man einfach diese 31 Punkte von Dorian, diese 25 Punkte von VanVleet und vielleicht noch mehr Punkte von Ibaka und Gasol. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Los Angeles Clippers besiegen die Denver Nuggets in 120 zu 97. Da muss man, denke ich mal, nicht viel zu sagen. Ein Thema sollte man, denke ich mal, doch ansprechen. Kawhi Leonard mit 25, übrigens Paul George mit 19, Marcus Morris mit 18, Jokic mit 15, 6 von 14 und dann Jamal Murray nur mit 12 Punkten. Jetzt wäre natürlich die Aufrufe groß, dass er eine Eintagsfliege ist. Das ist mir aktuell noch zu früh und zu heikel, um ihn als Eintagsfliege zu betiteln. Klar ist er nicht mehr das, was er ohne 1 war, aber vielleicht kommt der gute Jamal Murray nochmal zurück. Miami Heat besiegen Milwaukee Bucks mit 115 zu 100, um mal kurz aufzuzählen, wie die einzelnen Viertel verliefen. 30 zu 29 in Viertel 1 für Milwaukee, 27 21 Viertel 2 für Milwaukee, 30 zu 25 in Viertel 3 für New York, für Milwaukee. Sprich 11 Punkte Führung kurz vor Ende, kurz nach 3 Viertel. Und dann outscored Miami Milwaukee mit 40 zu 13, 13 Punkte in der Endphase und gewinnt am Ende mit 115 zu 100 und führt 13-0 in dieser Serie. Was waren die ausgebenden Faktoren dafür, dass man dieses Spiel dass man dieses Spiel gewinnen konnte? Jimmy Butler, 30 Punkte mal wieder. Und diesmal hat Mike Budenholzer umgestellt und hat Giannis Antetokounmpo, den Defensive Player of the Year, auf Jimmy angesetzt. Trotzdem mit Hookshots, mit schönen Fakes, mit Zug zum Korb und dann Kick-Up-Press zu Crowder, der auch 17 Punkte hatte, oder zu hohen Pässen auf Bam Adebayo, 20 Punkte, 16 Rebounds, auch ein sehr starkes Spiel von ihm. Immer wieder eine Anspielstation gefunden, der auch einen Ball verenden kann. Also ich von Milwaukee, Brook Lopez mit 22, Giannis mit 21, Chris Middleton mit 18. Giannis aber nur 7 von 21, aber offenen Layup in der entscheidenden Phase vergeben und einfach auch von Jimmy Butler in der Defensive ziemlich stillgelegt worden, wenn man ehrlich ist. Ja, was sind die Gedanken zum Spiel von mir? Die Ideenlosigkeit, die Milwaukee teilweise hat, die ist schon, die ist schon hart. Wenn man jetzt mal schaut, wie das vierte Viertel verlief, da hat Milwaukee 0 von 10 Dreier getroffen. Giannis hat diesen entscheidenden Phase, hat George Hill wieder den Ball geführt und nicht Giannis. Und Giannis hat auch gar nicht irgendwie Anspielstation gesucht, wurde ziemlich gut von Adebayo verteidigt. Und dann, weil man einfach keinen Wurf aus der Midrange kreieren konnte, weil man einfach keinen Zug zum Korb kreieren konnte, kam meist der Kickout-Pass. Gerne mal ein Contested-Dreier, ab und zu auch ein freier Dreier. Da kann man Brook Lopez ansprechen, der zwei hatte in der Crunch-Time. Und der Dreier wollte einfach nicht fallen. Und so liefen dann 5, 6 Spielzüge in Folge ab, dass man einfach nur Kickout-Dreier genommen hat und der saß nicht. Und am Ende hat man so die Spiele verloren, wenn man 0 von 10 Dreier in den Crunch-Time wirft. Miami 3 von 8, 37,5%, sehr gute Quote. Noch was zu diesem, ja, Spiel, was da sehr offensichtlich war, was auch Mike Budenholzer, wofür kritisiert wird. Giannis Antetokounmpo mit 35 Minuten, Chris Middleton 36 Minuten. Hat gesagt, die Spieler gehen ans Limit mit diesen Minuten. Wenn man dann wiederum sieht, dass ein Lowry 46 spielt, nochmal 10 Minuten mehr als ein Chris Middleton und er ist mit 35 Jahren und Giannis mit seinem Alter 24 nur 35 kann, das. Die Frage ist, ob er nicht mehr kann oder ob Mike Budenholzer ihm nicht mehr Minuten geben möchte, beziehungsweise denkt, das wäre eine schlaue Option, ihn aber draußen zu lassen. Ohne Giannis sieht es, was das Plus-Minus-Rating angeht, gar nicht so schlecht aus. Nichtsdestotrotz minus 13, wenn es mit ihm jetzt vergleicht. Brook Lopez war plus, auch minus 23, aber es gab auch andere Spiele, wo es dann besser aussah. Giannis mit 0 von 7 von Downtown. Auch wieder eine schlechte Statistik, aber Giannis ist ja auch kein Spieler, der für seinen Wurf bekannt ist, sondern eher mit seiner Aggression, mit seiner Agilität unter dem Korb, wo er jeden Spieler dominieren kann, wo er Rebounds ohne Ende sichern kann, wo er jeden auf den Poster packen kann. Dafür ist Giannis bekannt. Jetzt 3-0. Die letzten 139 Teams, die 0-3 hinten waren, konnten es nicht drehen. Mal gucken, ob es Milwaukee das erste sein wird. Stand jetzt sieht er sehr duster aus. Die Houston Rockets besiegten die Los Angeles Lakers mit 112 zu 97. James Harden mit 36 Punkten, 12 von 20, eine der besten Wurfquoten überhaupt. Dabei ist anzumerken, dass er nur 6-3 überhaupt versucht hat, 3 von davon saßen. Westbrook auch mit 24 Punkten, LeBron am Ende mit 20, Eric Gordon und PJ Tucker, die Rollenspieler, haben auch, beziehungsweise Eric Gordon mit 23 Punkten, sehr gut seinen Dreier getroffen. Westbrook auch mit 24 Punkten, mit seinem Zug zum Korb, sorgt er für Früche. Und ja, bei den Los Angeles Lakers, alles wie immer, Dreier nicht sonderlich gut gefallen, 11 von 38 bei die Rockets. Für die Rockets ist der Dreier verhältnismäßig sehr stark gefallen, 14 von 39, 36%. Was aber auch komisch war, dass man in diesem Spiel überhaupt verhältnismäßig, die Rockets haben Average von über 50 genommenen Dreier pro Partie, jetzt nur 39, James Harden auch viel weniger. Viel mehr den Zug zum Korb, viel mehr die Midrange-Versuch, was für ihn sehr ungewohnt ist, wurde auch viel von LeBron verteidigt. LeBron hat ihn nicht zum Stepback-Dreier verleitet, sprich, er konnte nicht auf seinen Stepback-Dreier auspacken. Deswegen vielleicht auch die wenigen Dreierversuche, die meisten nimmt er immer James Harden ja doch davon. Man hatte viele offene Dreier, Kick-Out-Passes von der Corner, die Eric Gordon oder PJ hat auch zwei gemacht, er verwandelt hat. 27 Mal standen sie auch in der Freiwurflinie, auch sehr oft James Harden, der viel gefoult wird. Am Ende führt Houston mit 1-0 in dieser Serie. Da bleibt abzuwarten, ob sie die Serie jetzt auch gewinnen können. Das wird noch schwer. Jetzt geht's weiter, 0:30 Boston gegen Toronto, Game 4, Los Angeles Clippers gegen Denver um 3 Uhr und Miami gegen Milwaukee um 21:30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Podcast. Ihr könnt gerne ein Follow dalassen, wo ihr gerade diesen Podcast hört, und auch auf Twitter vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal.